Der Radio RST Podcast.
Herzlich willkommen beim Radio RST Podcast mit Hermann Wenning. Und meine erste Frage ist, wie beliebt bist du bei deinem Vermieter?
Hallo Jan, hallo Zuschauer. Also ich denke, ich bin sehr beliebt bei meinem Vermieter, weil ich immer pünktlich die Miete zahle. Und wenn er mal Hilfe braucht, also ich habe da überhaupt keine Probleme.
Gut, ich frage nämlich, weil du ein Straftäter warst und deswegen auch schon im Gefängnis saß. Du warst Einbrecher. Erzähl uns mal bitte deine Geschichte.
Ja, ich bin im Münsterland groß geworden. Im Münsterland spielt Alkohol eine große Rolle, auf Schützenfesten, im Fußballverein, auf Feierlichkeiten. Hab mir ganz schnell so eine Abhängigkeit geholt. Ich bin mit 17 alkoholabhängig gewesen, Quartalstrinker, unauffällig, im Beruf auch sportlich unterwegs gewesen. Und im Alter von 31 kam dann der komplette Absturz. Ich habe in der Disco nebenbei gearbeitet. Das war nicht hier im Köpi oder im Index, das war in Lechten in der Skala. Mhm. Und bin dann zufällig auf illegale Drogen gekommen. Ecstasy, Amphetamine. Und ich bin dann komplett da auch in die Abhängigkeit gestürzt. Konnte das noch 2 Jahre ziehen, auch beruflich. Aber irgendwann wurde ich arbeitslos, war pleite, war verschuldet. Und die Drogensucht war sehr teuer, Ecstasy, Amphetamine, später auch Heroin, und bin dann mit einem Leergutklauen angefangen auf Baustellen. Das war für mich auch nicht so einfach. Ich habe vorher nie gestohlen. Das schlechte Gewissen oder auch die Schuldgefühle waren ja wohl da. Aber wenn man so eine Grenze überschritten hat, man steigert sich da rein und das dauert dann auch nicht lange, dass erstmal dann auch komplette Leergutkisten bei Getränkehändlern, dann bin ich dann in Firmen eingebrochen. Später dann auch Wohnungen, aber hauptsächlich Firmen. Mhm. Also ich habe schlimme Sachen gemacht, die ich jetzt hier nicht bagatellisieren möchte, wo ich heute auch durchaus noch ein schlechtes Gewissen habe.
Ja, das schlechte Gewissen, das ist wahrscheinlich auch so eine Frage. Wir kommen gleich noch auf deinen Wandel, auf deinen Wendepunkt. Aber inwiefern bleibt sowas immer präsent, das schlechte Gewissen?
Es ist sehr präsent, wenn jetzt bei Kollegen, Freunden eingebrochen wird. Dann denke ich, ja, ich habe auch sowas angerichtet, die sind jetzt geschockt, die haben jetzt wirklich eine ganz schlimme Sache zu verarbeiten. Es ist ja nicht nur der materielle Schaden, das wird auch von der Versicherung erstattet, aber halt, da war jemand im persönlichen Bereich, hat rumgewühlt und die Sicherheit ist weg. Also der emotionale Schaden ist natürlich viel größer.
Wie war das bei dir? Wann wurdest du geschnappt? Bei welchem Verbrechen war das? Auf frischer Tat?
Also frischer Tat, wurde ich einige Male überrascht, konnte aber immer entkommen. Ich war in meiner Jugend Langstreckenläufer und hatte dann, ich war ja auch auf Amphetamine, oft genug Power, so im Dunkeln zu verschwinden. Aber ein Drogenabhängiger macht oft Fehler, Fingerabdrücke, DNA. Und die erste Verhaftung war so nach einem halben Jahr. Da war auch noch eine Verfolgungsjagd mit der Münsterlander Polizei und die haben mich dann geschnappt und ich war dann 5 Monate in Münster in der U-Haft.
Okay, war das dein einziger Besuch im Gefängnis oder warst du dann noch länger da?
Ich kam auf Bewährung raus, bin dann in die Therapie Nettetal bei Osnabrück gegangen, aber der Suchtdruck war so stark, also bei so einer Sucht ist ja der psychische Entzug viel stärker wie der körperliche. So habe ich nach 13 Tagen die Therapie abgebrochen und habe mich abgesetzt nach Hamburg. Bin dort in der Hamburger Drogenszene untergetaucht, habe erst versucht, legal die Sucht zu finanzieren. Ich bin dann auch komplett auf Heroin abgestürzt, habe Heroin gespritzt, brauchte immer mehr Geld. Bin dort auch als Einbrecher unterwegs gewesen und habe dann auch schon gedacht, da ist was. Kam dann zufällig am 9.9.99 in eine Polizeikontrolle. Es war übrigens auch kurz nach 9. Und die Polizisten haben sofort festgestellt, dass am gleichen Tag gegen mich ein Haftbefehl quasi ausgestellt wurde. Und so war ich dann verhaftet und war erstmal weg vom Fenster.
Weswegen der Haftbefehl?
Diebstahl, Einbrüche, Fahren ohne Fahrerlaubnis. Also es waren einige Sachen. Und die Bewährung kam natürlich auch zurückgeschossen. Insgesamt habe ich 45 Monate bekommen. Sogar 3 mehr wie Uli Hoeneß, wo ich jetzt nicht stolz drauf bin. Aber da war erstmal Sense.
Okay, wie geht das dann voran? Man kommt ins Gefängnis. Und dann ist das ja erstmal Alltag. Nimm uns mal mit.
Also im Gefängnis ist erstmal ziemlich viel Leerlauf. Also die Zeit ist das größte Handicap. Man ist auf 23 Stunden auf der Zelle. Man ist in U-Haft, man ist noch nicht verurteilt. Man hat noch nicht die Kontakte, man hat keine Arbeit. Wenn halt die ganzen Gerichtsverfahren, das waren einige bei mir, gelaufen sind, kommt man in die Strafhaft. Da darf man arbeiten. Da hat man wirklich auch die Möglichkeit, arbeiten, sich was zu verdienen. Natürlich spielen Drogen auch eine große Rolle im Gefängnis. Also Cannabis ist eigentlich überall zu bekommen. Heroin, Kokain ist seltener. Aber Menschen, die gute Kontakte nach draußen haben, werden teilweise auch im Gefängnis weiterbeliefert. Also der Knast ist mit Sicherheit keine drogenfreie Zone.
Okay, wie kann man sich das vorstellen? Ich denke mir so im Gefängnis, wie kann das passieren, dass gerade da Drogen ein- und ausfließen? Also
ich bin ja nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber in der JVA Bremen und auch Hamburg wurden vor kurzem Drohnen auf dem Gefängnishof gefunden. Diese Drohnen haben möglicherweise Drogen reingeflogen. Aber früher waren es halt, ob es die Tennisbälle waren, weiß ich nicht. Aber ich habe wirklich zwei Beispiele. Jemand bekam Besuch von seiner Freundin und die hat dann im Besucherraum ihm unauffällig beim Küssen ein paar Gramm Heroin zugeführt. Beim anderen war es noch eigentlich heftiger. Da hatte die Mutter wo Mitleid mit dem Jungen und hat ihm so Haschisch in die Tasche gegeben.
Wahnsinn.
Also es ist schon wahnsinnig, dass auch, man spricht von Co-Abhängigkeit, dass Süchtige auch weiter im Knast andere für sich dann quasi, man kann schon sagen, dealen lassen.
Du warst ja auch indirekt, nicht nur indirekt, du warst direkt beteiligt und zwar so als Mittelsmann, kann man das sagen? Du hast Drogen in die verschiedenen Gefängnisabteile befördert, oder?
Ja, ich hätte so einen Kalfaktor-Job als Hausarbeiter, hatte ich auch schon in der U-Haft die Zelle länger auf und hatte dann die Möglichkeit, Drogen weiterzuleiten an Leute, die jetzt die bezogen haben und konnte mir dann immer auch einen Anteil von abnehmen, um dann auch meinen eigenen Konsum weiterzuführen. Obwohl in der Zeit war ich mehr auf Cannabis, also Heroin und Amphetamina, da bin ich nicht so rangekommen.
Wann kam dann dein Wendepunkt, wo du gesagt hast, okay, ich muss damit aufhören, ich möchte auch, wenn ich hier rauskomme, ein neues Leben starten?
Also zunächst ist es ja so, dass im Knast die meisten kriminell sind, auch weitgehend, also mehr wie die Hälfte sind drogenabhängig. Und das ist oft ein schlechter Einfluss. Wenn man Leute so mit denen in Kontakt ist, die immer halt auch viel von Drogen reden. Und das hat mich dann eher noch runtergezogen. Und ich hatte eigentlich so den Punkt Null, wo null Motivation war, mein Leben zu ändern, wo ich wirklich auch keinen Euro auf mich gesetzt hätte, dass ich das nochmal hinkriege. Und so nach einem Jahr Knast kamen die ersten Gedanken, wo ich dann auch wirklich gedacht habe, dass kann es ja so nicht gewesen sein. Ich schmeiß mein Leben komplett weg. Irgendwann stirbst du an einer Überdosis. Und dann waren wohl lichte Momente, aber irgendwie noch nicht der Start. Und dann hat mein Bruder, der hat mich so ein bisschen provoziert, der hat alte Zeitungsausschnitte von mir, wo ich als Jugendlicher, als Läufer sehr erfolgreich war. Ich war auch mal Münsterlandmeister über 5000 Meter. Und damit hat er mich provoziert. Ich habe gesagt, ich bin ja eigentlich jetzt ein Wrack. Früher war ich so sportlich. Und schon am nächsten Tag bin ich mit dem Laufen angefangen. Ich bin dann im Knast diese 130 Meter Runde, habe ich mal abgemessen, jeden Tag gelaufen, habe dann auch nach einer Zeit sogar Trainingspartner gefunden und habe dann durch den Sport immer mehr die Abkehr von den Drogen gefunden. Ich bin da mit dem Drogen, habe ich aufgehört. Ich habe auch versucht aufhören zu rauchen. Das ist mir aber im Knast zunächst noch nicht gelungen.
Und wie ist es dann gewesen? Ist es dann auch so der offene Umgang damit gewesen, dass man gedacht hat, okay, ich habe es wirklich verkackt? Jetzt liegt es auch an mir, mich da selbst wieder rauszuholen? Oder ist das einfach nur Selbstmitleid? Wie münzt man das um? Du hast gesagt Sport.
Ja, Selbstmitleid höre ich bei vielen Leuten, aber das hilft einem ja nichts. Und genau die Leute scheitern oft. Also man muss sich selber auch schon die Verantwortung geben und nicht versuchen, die Schuld bei anderen zu suchen. Ich habe dann auch mir selber Tachlis geredet und um es halt besser zu machen, eine Therapie beantragt. Bin nach 30 Monaten vorzeitig aus der Therapie, aus dem Knast, nach 30 Monaten bin ich vorzeitig aus dem Knast entlassen worden, um halt diese Therapie machen zu können. Paragraph 35 nennt sich das. Und in dieser Therapie habe ich dann weitergemacht mit dem Sport und konnte auch im Nachhinein für mich viele Dinge machen. Ich bin offener geworden, ich kann über meine Probleme reden, ich bin in der Lage, mich mit mir und anderen besser auseinanderzusetzen. Also die Therapie, die war schon sehr wertvoll. Ohne die Therapie wäre es wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen, clean zu bleiben.
Und jetzt bist du Buchautor. Wie ist das passiert?
Ja, ich habe nach der Therapie weiterhin viel gelaufen, bin im Marathonprogramm, Marathontraining für Münster gewesen und da hatte ich einen Trainingspartner, wir sind öfter mal so 30 Kilometer gelaufen und der hat dann halt meine Geschichten so unterwegs hören müssen. Und er fand die so interessant, er sagte, du Hermann, da kannst du ein Buch rausschreiben. Du kannst auch andere Menschen zu motivieren, mit Sport oder auch anderen Dingen die Sucht doch hinter sich zu lassen. Und dann habe ich dann, also es hat 4 Jahre gedauert, habe ich dann Lauf zurück ins Leben geschrieben. Das kam sehr gut an, auch an Schulen bin ich viel unterwegs. Und dann habe ich die Vorgeschichte mit dem Alkohol, versoffene Jugend, als zweites gebracht. Und jetzt vor einigen Wochen ist dann Einbruch. Also da geht es in dem Buch um Einbruchprävention, das dritte Buch geworden.
Ja, Faszination, Verbrechen. Wie begegnen dir denn Leute? Sind die aufgeschlossen oder vielleicht auch ängstlich?
Also ich glaube, von mir muss man keine Angst haben. Mein letzter Einbruch war vor 20 Jahren. Ich war auch jetzt nicht so der Gewalttäter, also ich will jetzt Einbruch nicht verharmlosen. Aber wenn man sich offen damit auseinandersetzt, kann man ja auch vielleicht aus meinen Fehlern lernen, weil im Buch Einbruch habe ich viele Punkte, wie man sich vielleicht auch schützen kann. Also es ist vielleicht für Menschen interessant, die doch leichtsinnig sind, die sagen, ja, bei mir wird eh nicht eingebrochen. Aber es gibt den Profi-Einbrecher, es gibt aber auch den drogenabhängigen Einbrecher, der auf die Schnelle 50 Euro braucht und der steigt dann irgendwo ein, wo dann auch keiner mit rechnet.
Wie war das bei dir? Welche Art Verbrecher warst du? Warst du schon Profi?
Das kann man nicht sagen, weil ich brauchte oft auf die Schnelle Geld und dann waren auch Verzweiflungseinbrüche. Gut, ich hatte mal einen Verzweiflungseinbruch in Bremen, da war wirklich, hatte ich keinen Cent mehr. Und da war da eine Firma, da waren 10.000 D-Mark im Tresor. Der Tresor war offen, ne? Also so Dinge erlebt man auch. Aber oft ist die Beute auch sehr niedrig. Also als Drogenabhängiger ist es sowieso, das Geld ist ganz schnell wieder weg.
Und wie genau geht man vor? Also das interessiert ja auch die Leute. Wie kann ich mich schützen? Was sagst du so ein paar, sagen wir mal, 3, 4 Tipps, wie sich jeder schützen kann?
Also das Ganze ist natürlich auch ein bisschen psychologisch, weil der Einbrecher hat ja oft, angenommen, wir sind in einer Siedlung, der hat da vielleicht 50 oder 100 Objekte und der entscheidet da sich wirklich innerhalb einer Minute. Also kann ich geschützt da relativ mich da an das Objekt ranbewegen, ohne dass ich gesehen werde. Also ein hoher Zaun oder eine Hecke ist oft für den Einbrecher gut, um sich da zu verstecken. Auf jeden Fall, bei mir war wichtig, dass niemand zu Hause ist. Und jetzt haben wir ja die dunkle Jahreszeit, also extra, ironisch sage ich mal, für die Einbrecher ist die Uhr ja zurückgestellt worden. Der Einbrecher hat quasi eine Stunde mehr Zeit. Viele Leute sind um diese Zeit um 16, 17 Uhr noch auf der Arbeit, beim Arzt, am Weihnachtsgeschenke einkaufen. Und der Einbrecher hat dann nämlich die Möglichkeit, schnell zu rauszukriegen, ob jemand zu Hause ist. Also wenn kein Licht brennt, keine Elektrogeräte laufen, er klingelt einfach und hat dann wirklich die Möglichkeit, abzuchecken, ob jemand zu Hause ist. Deswegen ist das vielleicht gut, die Wohnung auf Anwesenheit oder das Haus auf Anwesenheit auszurichten, im Mehrfamilienhaus vielleicht Hausschuhe, also Arbeitsschuhe vor die Tür zu stellen, damit der Einbrecher denkt, da ist jemand. Oder auch in Häusern Licht brennen zu lassen, ein Radio laufen zu lassen, das geht über Zeitschaltuhren, die sich dann vielleicht um 16, 17 Uhr anstellen, um halt zu bluffen.
Okay, das ist das eine. Wie kann ich mich schützen, so von der Sicherheit her?
Also angelehnte Fenster oder Fenster auf Kipp habe ich oft erlebt. Also vor allen Dingen, wenn es in der warmen Jahreszeit ist, denken viele, ja, wir lüften oder lassen das halt mal auf. Also oft wird nicht alles verschlossen. Das ist immer noch sehr leichtsinnig. Auf dem Land teilweise werden die Türen gar nicht verschlossen oder der Schlüssel liegt unter einer Matte. Also da ist oft sehr viel Leichtsinn. Aber es ist natürlich, man kann die Fenster durch Pilzkopfverriegelung schützen, Türen durch Querverriegelung. Also es gibt diese 2-Minuten-Regel. Wenn der Einbrecher in 2 Minuten nicht drin ist, nicht die Tür oder das Fenster aufgehebelt hat, dann wird er in der Regel den Einbruch abbrechen.
Und ein Wachhund, ist das auch ein gutes Mittel?
Auf jeden Fall. Also ich war mal im Getränkemarkt, da war dann ein Wachhund, das habe ich aber erst gemerkt, wo ich drin war. Ich hatte das Gefühl, der will mich zerfleischen, hätte ich vielleicht auch verdient gehabt, aber der hing an der Kette.
Ah, okay.
Also 1 Meter vor mir ist er quasi in Stocken gekommen und konnte mich dann nicht beißen. Aber ein Hund ist schon ganz gut, aber es gibt auch da die Möglichkeit zu bluffen. Einfach Schilder, Vorsicht Hund oder Vorsicht, aufmerksamer Nachbar. Also aufmerksame Nachbarn sind auch wichtig, dass man Leute, die da nach oder abends irgendwo rumschleichen, wo sie nichts zu suchen haben, einfach mal anspricht, was machen sie hier? Wenn es ganz brenzlig ist, vielleicht die Polizei anrufen, lieber einmal zu viel anrufen als gar nicht. Aber auch so Warnschilder mit Alarmanlagen, die jetzt sehr professionell aussehen. Da wird der Einbrecher vielleicht denken, ja, ob das Ding jetzt wirklich da in Betrieb ist, weiß ich nicht. Aber er hat dann auch die Möglichkeiten, dahin zu gehen, wo jetzt weniger auf Sicherheit gesetzt wird. Also der Einbrecher sucht das Objekt, wo er am wenigsten gehindert wird, wo er am leichtesten reinkommt. Und vor allen Dingen bei Menschen, die wirklich der Ansicht sind, bei mir wird nicht eingebrochen, ist oft mehr zu holen als jemand, der an Sicherheit denkt.
Hm. Ist dir denn irgendwie schon mal so Gesetz der Anziehung, was passiert? Wurde bei dir eingebrochen oder gab es da irgendwie Leute, die ein bisschen suspekt waren, wo du dann reagiert hast?
Also ich wohne in Hamm in einem Mehrfamilienhaus seit einigen Jahren, bin aber auch sehr viel unterwegs. Da ist bis jetzt noch nichts vorgekommen. Aber ich unter mir ist eine Fleischerei und da wurde vor einigen Jahren eingebrochen. Da hatte ich natürlich wieder ein ganz schlechtes Gefühl, Ich als Ex-Einbrecher. Und der Eigentümer dieser Fleischerei war natürlich ziemlich geschockt.
Ja. Was macht das mit den Leuten, die Opfer von Einbrüchen werden? Weißt du das? Kannst du das? Oder hast du vielleicht sogar mit Leuten gesprochen? War das Teil deiner Therapie oder so?
Ja, ich habe mit Leuten gesprochen. Ich habe mich auch bei einigen, wo ich noch wusste, dass ich eingebrochen bin, mich auch entschuldigt. Also das macht schon ein sehr beklemmendes Gefühl. Also da ist die Sicherheit weg. Man fühlt sich, wenn es vor allen Dingen in der Wohnung oder im eigenen Haus ist, man fühlt sich nicht mehr sicher. Und es gibt sogar Menschen, die umziehen müssen, die wirklich sich da gar nicht mehr klarkommen und wirklich dann auch umziehen müssen.
Kannst du dir sowas nochmal vorstellen, einzubrechen?
Nein, auf keinen Fall. Also ich bin seit 15 Jahren clean. Also ich rauche keine Zigarette, trinke kein Bier und nehme keine Drogen und bin auch glücklich dabei. Das versuche ich auch, wenn ich in Schulen Prävention mache, zu vermitteln. Das ist kein Zwang. Es ist für mich ein Gewinn, da nicht zu konsumieren. Und ohne den Drogen- und Alkoholkonsum, denke ich, wäre ich da auch nicht reingekommen. Also ich war vorher ein Mensch, der nie irgendwie gestohlen hat. Ich bin heute viel unterwegs. Ab und zu finde ich mal ein Handy oder eine Geldbörse und dann gebe ich die auch ohne zu überlegen am Fundbüro oder auch in der Bahn bei der Info ab. Also ich habe gar nicht mehr die Motivation, jemandem das wegzunehmen.
Gibt es so etwas wie eine kriminelle Ader, die manche Leute besitzen?
Ich denke nicht unbedingt. Also es ist klar, wenn man halt den falschen Umgang hat, man ist vielleicht in so einem Familienclan oder auch die Eltern haben den Kindern oder Jugendlichen das schon beigebracht, dass man da schneller reinkommt. Also bei mir war das natürlich nicht der Fall. In der Regel ist das oft aber auch ein Problem, Suchtproblem. Ich denke, so 30% der Einbrüche ist Beschaffungskriminalität für Drogen. Und da müsste man natürlich auch mehr ansetzen, mehr Prävention in Schulen, in der Familie, aber auch beim Arbeitgeber, um halt zu verhindern, dass Menschen süchtig werden, um die Zahl der Einbrecher dann auch zu verringern.
Okay, kommen wir jetzt nochmal zu deiner Gefängniszeit. Das ist ja auch irgendwie ein interessanter Teil. Wie ist das so im Gefängnis? Was für eine Hierarchie herrscht da?
Also für Drogenabhängige ist es eigentlich oft leichter. Also ich denke, so jeder Zweite ist drogenabhängig und man ist da nicht so am Rande. Man ist ja in einer Überzahl. Also Geschäftsleute sind zum Beispiel Steuerbetrüger oder auch andere Betrüger sind ja in einer Minderzahl. Der Sexualtäter ist natürlich ganz am Rand. Und die Droge ist auch so eine Art Zahlungsmittel. Die Leute, die Drogen haben, können sich vielleicht andere Sachen leisten. Also ich habe mal meinen Fernseher vermietet, habe dafür Drogen bekommen. Also der Drogenabhängige ist im Gefängnis nicht so am Rand. Also die Droge ist ja auch eine gewisse Währung. Ansonsten, klar, es gibt viele Gruppen, also es gibt Leute aus anderen Kulturen, Russland, Arabien, Türkei, die natürlich auch, um mit den eigenen Leuten zusammen zu sein, sich dann in so einem Pulk zusammentun. Das ist dann haben die doch schon ziemlichen Einfluss. Also was mir aufgefallen ist, also es waren auch viele oder einige, die rechts sind, die rechtsradikale Straftaten begangen haben, die waren im Gefängnis eher so in der Minderzahl. Die haben da nicht aufgemuckt.
Wird das schnell bekannt, was für eine Straftat ich begangen habe im Gefängnis?
Also in der Regel gibt im Knast niemand zu, dass er Sexualstraftäter ist. Also da ist mal einer ausgebrochen. Da haben die anderen gesagt, ach, das ist ja ganz okay, dass der ausgebrochen ist. Und dann kam, weil er angeblich Waffenhändler war, und dann kam dann im Radio, dass er Sexualtäter ist. Ne? Und dann hat er schon ein schlechtes Image gehabt. Und da ist die Meinung dann eher negativ. Aber eigentlich der Täter, der jetzt Eigentumsdelikte macht, der Bankräuber, der Einbrecher, ist da eher oben, wie schon gesagt, als der Sexualstraftäter. Aber ich will das alles nicht überbewerten. Eigentlich ist es ja auch eine Scheinwelt. Ne? Also die Leute, die da die große Klappe haben, die vielleicht andere mit ihrem Auftreten, mit Gewalt unterdrücken, sind ja oft Menschen, die Probleme haben und die draußen gar nichts zu melden haben.
Wie zufrieden bist du jetzt mit deinem Privatleben im Vergleich?
Ja, mir geht's sehr gut. Also ich habe einen guten Job. Ich bin bei der Stadt Aalen auf dem Bau hauptberuflich tätig. Ich konnte, obwohl ich miserabler Schüler war, 3 Bücher schreiben. Und ich habe viele gute Freunde. Mit meiner Familie ist auch alles top, also alle sind gesund. Und ich habe wirklich ein gutes Umfeld. Also ich kann nicht klagen, mir geht's hervorragend.
Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie ist denn das Verhältnis zu deiner Familie? Als du in den Knast gekommen bist, als du Straftaten verübt hast, gab es da so einen Bruch?
Es gab einen Bruch, das lag aber auch dran, ich habe mich mehr distanziert. Also meine Familie, meine damalige Freundin, auch Freunde wollten mir helfen, aber ich habe diese Hilfe abgelehnt. Also man kann den Süchtigen ja nicht ins Gute wieder zurückschieben. Also der Süchtige muss schon selber auch den Willen, die Motivation haben, sein Leben zu ändern. Und ich wollte das nicht und ich wollte das auch so nicht mehr hören. So habe ich mich dann auch deshalb wohl nach Hamburg abgesetzt, habe dann auch immer geschrieben, bei mir ist alles gut, obwohl das natürlich gar nichts gut war. Aber der Kontakt ist immer geblieben und da bin ich eigentlich meiner Familie sehr dankbar. Sie hat immer irgendwie doch geglaubt, dass ich vielleicht nochmal die Kurve kriege und auch immer wieder Hilfe angeboten. Da bin ich wirklich froh drüber und auch sehr dankbar drüber.
Wie siehst du die aktuelle Kriminalität in Deutschland?
Ja, die Einbruchskriminalität ist ein bisschen zurückgegangen. Also ich bin immer sehr schockiert, wenn man hört, dass oft von jungen Straftätern schon eine gewisse Brutalität ausgeht. Das finde ich sehr befremdlich. Allgemein muss man auch sagen, also der Jugendknast ist heftiger oder gefährlicher, weil oft bei Jugendlichen, die schon in so frühen Jahren in dieses Umfeld kommen, die Brutalität oft noch härter ist wie bei Erwachsenen. Also das macht mich schon befremdlich.
Okay, wie geht's jetzt bei dir persönlich weiter? Was sind so deine nächsten Ziele?
Also ich freue mich natürlich. Also ich habe gestern schon mal durchgecheckt. Ich habe für nächstes Jahr schon 35 Vorträge in Schulen. Also ich war heute Morgen in Hobsten in der Hübertschen Schule. Die Frau Dietermeier hatte mich dann da geholt. Das waren 2 schöne Vorträge in den Klassen 10. Dann habe ich nächstes Jahr 6 Vorträge in Hörstel in der Alexianer Klinik. Also Menschen, die vielleicht noch Probleme haben, versuche ich zu motivieren, auch auf dem richtigen Weg zu kommen, da freue ich mich drauf. Also wenn Leute mir zuhören und man hört nach einigen Jahren mal auch eine positive Rückmeldung, ist das für mich eigentlich eine tolle Sache. Also ich bin von vielen Menschen geholfen worden und ich denke, ich will dann auch ein bisschen zurückhelfen. Was ich auch noch sagen möchte, von meinem Buch Einbruch möchte ich die Hälfte des Buchhonorars dem Weißen Ring spenden, um halt auch was zurückzugeben an Verbrechensopfer. Der Weiße Ring setzt sich für Verbrechensopfer ein. Und das ist eigentlich wichtig, dass man auch an Menschen denkt, die Opfer der Verbrechen geworden sind.
Das ist eine schöne Geste. Dann jetzt abschließend, was möchtest du den Leuten noch mit auf den Weg geben?
Ja, ich denke, wichtig ist Prävention. Also niemand glaubt, dass er mal süchtig wird nach Alkohol oder Drogen. Ich habe es auch nicht geglaubt, mir ist es passiert. Niemand glaubt, dass bei ihm eingebrochen wird. Man denkt immer, das passiert den anderen. Aber ich denke, es ist wichtig, aufzupassen, auf sich selber aufzupassen, auf seine Familie, auf sein Haus, seine Wohnung aufzupassen. Dann kann man so schlimme Sachen dann auch vermeiden. Wenn man halt vorsichtig ist, nachdenkt und vielleicht auch Tipps. Also bei Einbruch muss ich jetzt sagen, die Polizei, mein Freund und Helfer, macht sogar kostenlose Tipps bei Wohnungen oder Häusern. Und warum soll man sich das nicht zunutze machen?
Dann vielen lieben Dank hier beim Radio RST Podcast, Hermann Wenning, und noch alles Gute.
Ja, ich bedanke mich auch, Jan, für das tolle Gespräch und wünsche auch den Zuhörern alles Gute.
Dankeschön.